Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hi, grüß dich.
Hallo und moin moin aus Berlin.
Fred, wie geht's dir?
Wechselhaft. Smalltalk heißt ja immer über das Wetter reden. Gerade haben wir beschlossen oder waren verwirrt, ob wir aufnehmen können, weil der Regen prasselte auf meine Dachfenster. Jetzt gerade 2 Minuten später scheint mir die Sonne derart in den Nacken, dass ich mir am liebsten einen Ventilator aufstellen möchte. Ja. Ansonsten Ferien. Alles gut. Bei dir?
Das tut's gut. Ja, viel zu tun tatsächlich. Großes Projekt reingekommen. Da sind 5 Filme in Auftrag gegeben worden. Und da ist jetzt die heiße Phase der Vorproduktion. Und dann möchte ich an dieser Stelle noch darauf hinweisen, und zwar eine Ankündigung. Ich werde nächstes Jahr im Februar einen Kurzfilm drehen. Ich werde dann auch in den nächsten Episoden ein bisschen die Werbetrommel rühren, denn wir werden ab Oktober eine kleine Crowdfunding-Kampagne machen, denn so ein Film kostet Geld, wir werden Licht und Essen brauchen und diverse anderes Equipment, wir müssen ein paar Props noch bauen und viel können wir kostenlos machen, aber eben halt auch nicht alles. Und genau. Und da haben wir gestern eine kleine Objektbegehung gemacht, haben auch schon nach möglichen Kamerapositionen geschaut und ja, ganz viel geredet, ganz viel Gehirnschmalz dazu gegeben. Und es war ein anstrengender, aber guter Tag und genau. Und jetzt freue ich mich so ein kleines bisschen auf ein sehr unaufgeregtes und unspannendes Gespräch. Oder doch spannend? Das finden wir ja dann raus.
Ich versuche, möglichst unspannend zu sein.
Sehr schön. Fred, hast du in den letzten Tagen irgendwas Spannendes oder vielleicht auch nicht Spannendes gesehen? Irgendeine coole Empfehlung?
Leider nein. Ich habe Hatzenhock gesehen, der Film, über den wir heute reden, zum vielfachen Male. Und ganz neu Parasite, über den wir vielleicht an anderer Stelle nochmal reden. Du kennst ihn, letztes Jahr groß im Kino gewesen, absolute Empfehlung. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und ein paar Folgen Big Bang Theory der letzten Staffel.
Okay, das ist nicht meine Baustelle.
Mehr habe ich nicht zu bieten.
Ich war letzte Woche tatsächlich das erste Mal seit langem wieder im Kino unter einem wirklich sehr krassen, ausgetüftelten Hygienekonzept. Konnte man rein und... Also die Erfahrung hätte ich mir natürlich ganz gerne auch irgendwie klemmen können, denn in diesem eigentlich sehr schönen Saal mussten ja die Stühle ja mehr oder weniger rausnehmen. Da ist, glaube ich, nur noch ein Fünftel von dem, was da eigentlich an Leuten reinpasst, ist da halt an Stühlen da halt noch drinne. Und die Raumakustik ändert sich natürlich ja auch dadurch auch so ein bisschen. Und das war irgendwie eine merkwürdige Erfahrung, also zumindest in dem Raum, wo wir waren. Das war das Passagekino des Ostens, war das. Das ist irgendwo hinten bei uns in Leipzig, im Leipziger Osten.
Nice. Ja, genau. Die Leipziger kennt's. Ich weiß, Passagekino ist ganz oft gewesen, genau.
Nicht das Passagekino, sondern Passagekino des Ostens. Das ist Eisenbahnstraße Rabé dort hinten.
Das kenne ich nicht.
Übrigens Eisenbahnstraße, gefährlichste Straße in Deutschland. Immer und da noch? Haben wir uns nachts rumgetrieben. Oh, das ist random Spruch. Immer wenn ich Eisenbahnstraße höre, muss ich da an diese Schlagzeile da denken. Und dort haben wir Porträt einer jungen Frau in Flammen gesehen. Und ich war hinterher verzückt und selber auch ganz in Flammen. Ein fantastischer Film. So schön gefilmt, so toll gespielt, so feinfühlig inszeniert. Den Film kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich bin aus dem Kino raus und man mag es kaum glauben, ich bin aus dem Kino raus, um mir diesen Film sofort zu bestellen. Das ist kein Witz. absolut fantastisch. Und dann habe ich noch selbstverständlich Hatzenhor gesehen, den wir jetzt besprechen, aber gestern ganz spontan mit unserem Gast und Freund, dem Stanley, Fucking Drama, ein Kurzfilm aus Österreich. 16 Minuten geht der Film, kann man mal machen. Schön gespielt, war ganz okay. Und ansonsten zwischendrin ein bisschen Next Generation. Und das war's.
Ja, ist ja aber auch erst 2 Wochen her, dass wir uns gesprochen haben. Seit der letzten Folge, da war ja auch gar nicht so viel Zeit.
Genau. Fred, weißt du noch, wann du das erste Mal Hudson Hawk gesehen hast?
Ich kann es nicht genau verorten. Es war logischerweise in den 90ern. Mhm. Und ich kann es nicht einordnen, ob das relativ kurz nachdem der im Kino war und auf Video rausgekommen ist oder vielleicht ein bisschen später. Aber ich würde sagen, ich war mindestens jugendlich und ich war von diesem Film, ich weiß nicht, fasziniert ist übertrieben. Er hat mir einfach gefallen und ich habe ihn daraufhin in den folgenden Jahren auch gern immer mal nochmal geschaut.
Mhm.
Ja, und du hast mir schon gesagt, du hast den Film sogar gesuchtet damals.
Es war einer von diesen wenigen Filmen, also wie alt wäre ich denn gewesen sein, irgendwas zwischen 11 und 15, irgend so in dem Dreh. Da gab es eine Zeit, wo ich den Film fast täglich gesehen habe, also von der Schule nach Hause gekommen, was zu essen gemacht und den Film halt reingelegt. Mhm. Und umso eher wir Schluss hatten, umso eher konnte ich irgendwie den Film schauen. Und mit genau diesem Gefühl, was ich damals wohl gehabt haben muss, habe ich heute versucht, oder als ich den Film geschaut habe, versucht ranzugehen, was habe ich denn wohl in dem Film damals so gesehen, was fand ich denn an dem Film so toll, obwohl er ja vielleicht formal dann doch nicht so gut ist, finden wir raus. Auf jeden Fall habe ich ihn sehr häufig gesehen, Videokassette gehabt und die wurde ordentlich ausgenudelt, bis das Band irgendwann grisslich war. Genau. Und vielleicht noch vorab, und ich habe auch genauso wie du, das haben wir jetzt im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir den beides das erste Mal jetzt im englischen Original gesehen haben.
Genau. Konntest dich beim Schauen noch an die deutsche Synchro erinnern.
Ja.
Ich nicht. Ich weiß eben, dass ich irgendwann vor vielleicht 10 Jahren gedacht habe, ach, schöner Film, den schaust du nochmal. Wahrscheinlich irgendwie mit jemand anderem zusammen gesagt, lass uns den schauen. Und dachte so, der ist aber schlecht gealtert. Und genauso bin ich jetzt da auch rangegangen. Wir haben den ja extra auf Blu-ray gekauft. Ich habe noch nie so gestochen, scharfes, verkrisseltes Bild gesehen.
Ja.
War dann erstaunt mit der englischen Synchro auch. Ich hätte es jetzt nicht gewusst, ob es daran liegt, aber der Film hat mir wieder gefallen.
Englische Synchro?
Mit der englischen im Original.
Okay.
Ja, und dann lass uns doch da gleich mal anfangen. Du sagst, der Film ist durch die deutsche Synchro wesentlich klamaukiger.
Ja. Da denke ich, da können wir nachher auch gleich direkt reingehen. Ganz kurz, wir sprechen heute über Hudson Hawk, im Deutschen der Meisterdieb. Vielen Dank für diesen netten Hinweis, ihr lieben Übersetzungsleute. Von 1991, knackige 96 Minuten Spielzeit, hat eine Altersfreigabe ab 16. Finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte das Gefühl, es ist eher so ein 12-Film und meine Videokassette, die ich damals hatte, war eigentlich auch ab 12, aber vielleicht auch gekürzt. Habe ich nicht bei Schnittberichten nachkorrigiert, könnt ihr aber gerne in den Kommentaren uns mit reinschreiben. Das Ganze ist so eine Superstar-Ensemble-Nummer, da werden wir auch noch drauf eingehen, aber Regie führte Michael Lehman, Drehbuch Fred war beteiligt.
Der nicht so sonderlich bekannte Bruce Willis.
Mhm. Mit
und
einem.
Und zusammen mit seinem Kumpel Robert Kraft, hieß er, glaube ich. Und dann hat der Herr Sousa hat dann wahrscheinlich die Dialoge ausgearbeitet, aufgrund der Story von den anderen beiden. Mhm. Und ich habe es schon vergessen, hat er nicht irgendwie Stirb langsam oder sowas gemacht, der Sousa?
Der hat eine ganze Menge gemacht und gerade immer mit Joel Silver. Und da sind wir schon beim nächsten, aber der hat die ganzen nur 48 Stunden, Phantomkommando,
ja, genau.
Running Man, Stirb langsam, das hat er alles mitgemacht. Und da sind wir auch schon bei der Produktion, Joel Silver, Schlüsselfigur hier, was diesen Film betrifft. Musik, Michael Kamen und eben halt genannten Robert Kraft. Kamera, Dante Spinotti, mein lieber Scholli, was für ein schöner Film. Schnitt Chris Levinson und Michael Tronick. Ja, und an Bord Bruce Willis, Danny Aiello, Andy McDowell, James Coburn, Richard E. Grant und Sandra Bernhard. Mhm. Der Film ist gedreht auf 35mm Material, hat ein Seitenverhältnis von 1,85:1 und ist mit Panaflex-Kameras und Linsen spherical gedreht worden. Ganz genau. Fred, Um was geht's denn eigentlich in Hudson Hawk, der Meisterdieb?
Hudson Hawk ist ein wahrer Meisterdieb und niemand kann ihm beim Stehlen wertvoller Kunstwerke das Wasser reichen. Deshalb wird er direkt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis von der Mafia beauftragt, eine kostbare Da Vinci-Statue zu rauben. Doch dann stellt sich heraus, dass hinter dem Auftrag das wahnsinnige und machtgierige Millionärsehepaar Mayflower steckt, das noch gefährlichere Absichten hegt. Hudson versucht, den Wahnsinn zu stoppen.
Tut er das oder ist er da eigentlich nicht selbst mit dran beteiligt an diesem ganzen Wahnsinn?
Da kann man sich da gut fragen, denn diese nette Zusammenfassung steht für eine ordentlich verfahrene Story, die sich von einem Punkt zum nächsten jagt. Verfahren ist das falsche Wort, eine Story, die halt aus sehr vielen Punkten besteht. Mhm. Und sich nicht so ganz schnell grob zusammenfassen lässt. Denn mit dem, was hier gesagt wurde, geht es ja erstmal los. Und dann in guter Manier eines Action-Abenteuers geht es dann von Schauplatz zu Schauplatz. Und es passieren lauter wahnsinnige Sachen.
Ja, und da sind wir schon bei so einem wichtigen Punkt, die Story. Da haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wo du sagtest, der Film fühlt sich trashig an, obwohl er irgendwie auch irgendwie gut ist. Mhm. Und was ist denn jetzt eigentlich so das dieser weake Punkt eben halt? Also wo klappert es denn hier? Und ich sage dir, es ist das nicht vorhandene Drehbuch. Also ich würde das einfach als ein was wird denn das sein? Das sind ein paar Seiten irgendwo auf ein bisschen Zellstoff geschrieben. Da ist ein paar Mal Wasser drauf geschüttet und dann hat jemand anderes versucht, das irgendwie so zu entschlüsseln und was Neues draus zu machen. Also jetzt bei einer Liebe. Bruce Willis und Robert Kraft, die kannten sich noch aus der Anfang 80er Manhattan-Zeit. Die sind da ganz viel in die Bars rumgelaufen und haben Musik gemacht, Bruce Willis gesungen und Robert Kraft hat Piano gespielt. Und irgendwie in dieser Zeit hatten die da die Idee von diesem Hudson Hawk und haben da so die Geschichte in groben Zügen schon das erste Mal irgendwie zu Papier gebracht, beziehungsweise sich drüber unterhalten. Und irgendwann ist man sich dann wieder über den Weg gelaufen und sagte, Mensch, man müsste ja eigentlich das mal umsetzen. Und zu dieser Zeit hatte Bruce Willis schon wahnsinnigen Erfolg mit Das Model und der Schnüffler und dann natürlich auch Stirb langsam. Und da hat Bruce Willis einfach gesagt, Mensch, ich habe da hier einen coolen Produzenten an der Hand, nämlich Joel Silver. Und der küsst mir gerade ein bisschen die Füße, weil ich dem gut Geld einspiele. Und den frage ich jetzt einfach mal, ob der Bock hat. Und der Joel Silver, der hat dann gesagt, ja Mensch Bruce, du machst mir hier die Seele voll. Hier sind 65 Millionen US-Dollar und teilst dir bitte gut ein. Ich gebe dir noch eine coole Crew dazu, damit der Film auf jeden Fall technisch gut funktioniert. Und dann habt ihr hier noch einen tollen Regisseur, einen Newcomer, der ein gutes Auge hat, aber sich noch seine Sporen verdienen muss. Das heißt also, der hört auf uns. Und ja, so kommen wir dann zu diesem Film, der irgendwie nicht so ganz weiß, was er eigentlich ist und trotzdem irgendwie ganz viel Spaß macht und unterhält.
Ja, also manchmal hat man tatsächlich beim Schauen dieses Films das Gefühl, bei einem Unfall zuzuschauen. Es ist einfach, es war überraschend, es hat wieder ganz viel Spaß gemacht, Hudson Hawk zu sehen, wie er mit seinem Kumpane Danny Aiello wie in einem Ocean's 11 Film, an dieses ja auch quasi ein bisschen angelehnt, ans Original, ans Red Pack und Frankie Sinatra und Dean Martin nehme ich mal an, in der Kombi, in der Tradition sehen sich die beiden und ziehen da singend ziehen singend ihre Raubüberfälle durch und dann dieses Mayflower-Ehepaar gespielt von Richard E. Grant und Sandra Bernhardt, die so wunderbar übertrieben agieren. Ich weiß nicht, ob jemand das Schauspiel nennen möchte, für mich ist es das. Es ist halt kein Charakterdarstellung, es ist mehr so ein Jahrmarktsschauspiel, so extrem, extrem übertrieben. Ja, du sagst Kasperletheater. Ich finde, die machen das so gut, dass Kasperletheater da ein bisschen zu diffamierend klingt. Denn mir macht das jedes Mal Spaß, denen dabei zuzuschauen. Und ich denke, das ist nicht so einfach, das zu machen, was sie da machen.
Ja, also ich glaube, was Bruce Willis und Danny Aiello angeht, gebe ich dir recht, aber wenn ich jetzt an Sandra Bernhard denke und Richard E. Grant, habe ich halt einfach nur wahnsinnige Bauchschmerzen, wenn ich den beiden zusehe. Das ist brutalstes Overacting, kommen wir natürlich noch drauf.
Ja.
Und das tut halt auch richtig weh. Sandra Bernhard hat sich dann selber nochmal zu Wort gemeldet, was übrigens auf der Blu-ray mit drauf ist.
Ja, ich habe auch reingeschaut, genau.
Und ich habe eine halbe Minute gebraucht und dann habe ich es verstanden. Sie nimmt sich selber die ganze Zeit sehr aufs Korn, indem sie sich eben halt sehr ernst nimmt und wie hart sie sich auf die Rolle vorbereitet hat und wie wichtig die Kostüme für sie waren, um die Rolle reinzufinden, und das ist sehr schön gemacht. Der guten Frau hat es ja auch fast die Karriere gekostet.
Ach so, das habe ich so nicht mitgekriegt.
Ja, leider. Gehen wir in den Film rein. Der Film fängt sehr schön an. Stimmungsvoll, warme Bilder. Wir sind irgendwo im Mittelalter und sehen Da Vinci, wie er ganz viele tolle Dinge baut. Und wir kriegen sozusagen da schon ein bisschen mit, um was es da irgendwie gehen soll. Es geht da wohl um irgendwas, was Da Vinci gebaut hat. Da ist mir schon aufgefallen, Musik, Kamera, die haben da so eine schöne Symbiose. Diese warmen Bilder, dieser schöne Look, denke ich so, Mensch, das sieht schon richtig wertig aus und toll aus. Und dann wirst du dann auf einmal mit so einem Mona Lisa-Gag, wirst du da so ein bisschen so interrupted, wo dann Mona Lisa dich dann anlächelt und ganz ungepflegte Zähne hat, um das vorsichtig auszudrücken. Und wie ich ja schon bereits gesagt, ich hatte den jetzt das erste Mal jetzt nur in Englisch gesehen. Und im Deutschen ist alles, also wirklich alles, was wir da sehen, der ist ja so ein Sprecher, ist ja so eine Off-Stimme, im Deutschen sagt er noch mehr und vor allem noch viel mehr, was also spaßig ist und vor allen Dingen auch so überhöht ist. Und die Charaktere, die man im Bild sieht, die sagen auch immer irgendwelche verrückten Sachen, die im Englischen gar nicht vorkommen, du hörst die gar nicht sprechen. Und das ist, also der Film setzt ja eigentlich schon irgendwie einen anderen Ton, zumindest da an der Stelle. Und dann kommt dann halt einfach dieser deplatzierte Gag. Im Deutschen wiederum funktioniert der Gag wunderbar, weil die von der ersten Sekunde an durch diese Narration, also diesen Narrator, schon eine andere Stimmung eben halt gemacht wird und vor allem, was die Leute halt sprechen. Also da sehe ich halt wirklich, also das sind zwei unterschiedliche Filme, Deutsch wie Englisch. Ja, genau. Und dann sehen wir irgendeine komische Maschine. Die macht irgendwas und da geht es zwar wohl um Gold, ne? Man kann Blei in Gold verwandeln. Hudson Hawk wird eingeblendet, Umschnitt und wir sehen Sing Sing. Und dort wird Bruce Willis aus dem Gefängnis entlassen und unmittelbar gleich, so wie er rauskommt, eigentlich von seinem, was ist das? Der
Bewährungshelfer, zum nächsten Raub überredet zu werden. Ja, du hast es so schön übersprungen mit den Zähnen von der Madonna.
Das habe ich gesagt.
Der hat nicht übersprungen. Du bist so ganz schnell drüber weggegangen. Ich finde, während ich der Story irgendwie noch relativ gut folgen kann und Spaß dran habe, ist meiner Meinung nach dieses extrem Klamaukige, was auch im Englischen nochmal so dann rausfällt, und weil der ganze Film ja das, also von den Tönen so schwankt. Und das war dann, ich glaube, diese Szene waren der erste Punkt, wenn man es im englischen Synchron hört, im englischen Original hört, dass, ich weiß nicht, warum ich das immer sage, das ist der erste Punkt, wo man sich denkt, so, oh Gott, das ist der so, was heißt oh Gott, aber ihr geht's gerade auf eine ganz tiefe Humorebene runter.
Ja.
Und ich habe mich da schon sehr irgendwie an Mel Brooks Filme oder später dann so Adam Sandler, Ben Stiller Humor, also auf irgendwie so einen unter der Gürtellinie Humor, der so ganz dann flache
eher Adam Sandler, ja, dann, aber eher Adam Sandler. Ben Stiller hat, glaube ich, also hat definitiv einen anderen Humor.
Streiten wir uns einmal drüber, aber ich finde, ich bin beide, sind, haben einen speziellen Humor, der nicht unbedingt als feinsinnig, auch bei Ben Stiller, den ich nicht als feinsinnig, sondern eher als irgendwie sehr direkt und ins Übertriebene gehend beschreiben würde. Aber da reißt der Film gleich die erste Lücke von dem Feeling, was er in den ersten 10 Sekunden aufbaut, in eine ganz andere Ecke reingeht. Was einen da immer wieder rausreißt. Und dann kommen wir dann zu Bruce Willis zum Beispiel, als der dann als er dann durchs Gefängnis geht mit dem Bewährungshelfer, kommt ein komplett anderer Ton auf. Es macht mir komplett Spaß, diesem Film zu folgen, aber wenn wir es jetzt so analysieren wollen, ist das damit schon mindestens der dritte Grundstimmung, die da in dem Film angerissen wird, weil da auf einmal so eine Kamerafahrt, wie die durchs Gefängnis gehen, und Bruce Willis ist der obercoole Typ, der eher Richtung Red Pack geht eben, ne, Screwball-Komödie so, der das Leben, der kommt, war halt 10 Jahre im Knast, aber der wirkt so, als wäre er gerade vor einer Stunde reingekommen und gleich wieder rausgeholt worden. Locker, leicht, beschwingt, nimmt seinen Bewährungshelfer nicht ernst und sagt so, ich klaue hier nichts, kannst du vergessen, schmeißt seinen Schlüssel in den Wascheimer und verschwindet.
Wenn der Film tatsächlich 89, 90 angesiedelt ist, wo er so spielen soll, und er ja dann irgendwann später sagt, dass er E.T. nicht im Kino gesehen hat, heißt das, dass er mindestens 9 oder 10 Jahre ungefähr im Gefängnis saß.
Genau.
Und er sieht nicht aus wie jemand, der gerade 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat.
Frisch gepflegt, gut ernährt, auch wenn über das Essen natürlich Gefängnisessen Witz gemacht wird. Ja, gut frisiert da und ja, keine geknickte Haltung, nix, sondern wie gesagt, als würde er, ist er auf dem Weg in die Disco, direkt vom Friseur zur Disco so ungefähr.
Der kriegt seine Klamotten dort ja auch gleich noch hier bei der Ausgabe dort. Musste ich immer ganz kurz nochmal an die Blues Brothers denken. Ich glaube, der soll auch indirekt auch ein bisschen mit zitiert werden, weil auch in dem Film viel gesungen wird und er das eben halt auch, der Typ, der die Klamotten ausgibt, auch noch betont, dass die Klamotten alle schwarz sind, wie eben halt auch in Blues Brothers. Also ich glaube, das ist hier tatsächlich auch nochmal so eine kleine Anspielung, auch wenn die Szene natürlich nicht so aufgelöst ist wie in Blues Brothers, aber genau, schon mal so ein kleines Hallo, so ein kleiner Shoutout an der Stelle von dem Film. Genau, und dann Danny Aiello holt Bruce Willis ab. Und wir lernen Tommy Fivetone lernen wir kennen.
Ja.
Und dann sind die beiden zusammen und das ist eine Chemie zwischen den beiden, die muss auch am Set so gewesen sein. Ich kann es mir sonst nicht anders vorstellen.
Genau, ich habe das Gefühl, dass die beiden nicht spielen, den ganzen Film. Also vor allem, wenn die beiden zusammen vor der Kamera stehen, habe ich das Gefühl, das könnte jetzt, die könnten das auch natürlicherweise so machen. Die haben, man merkt kein Verstellen, keine Ernsthaftigkeit, sondern so, als hätte man die einfach beobachtet, wie die miteinander reden, wie gute Kumpels.
Mhm.
Ja.
Aber ich die ganze Zeit auch immer das Gefühl habe, es gibt ja auch einige Szenen, das hat mir auch im Vorgespräch schon, wo du halt siehst, die kommen eigentlich schon lachend in den Take rein und du weißt ganz genau, es hat nichts mit der Rolle zu tun. Ganz einfach nur gedacht haben, die haben jetzt ein paar Witze gerissen und macht mal die Kamera an, wir kommen da schon irgendwie rein und das sehe ich ja auch so. Also dieses Gefühl, das kommt da halt mit. Die hatten da ordentlich Spaß da beim Drehen.
Ja, die zwei quatschen ja dann. Also nee, erstmal gehen sie in die Bar. Ne? Das ist da direkt, die gehen in die Bar und da wird dann wieder ein flacher Nintendo-Witz gerissen. Denn Bruce Willis hat ja auch die Spielekonsolen-Entwicklung verpasst, wird mit Nintendo konfrontiert und die zwei Bösewichter, wie kann es anders sein, sind die Gebrüder Mario und Mario.
Ja. Genau.
Die sind diejenigen, die hinter diesem Raub stehen, den der Bewährungshelfer Bruce Willis, aka Hudson Hawk, überhelfen wollte.
Mhm. Wusstest du, dass Hudson Hawk in dem Film eigentlich mal ursprünglich einen Affen hatte, so ein kleines Äffchen?
Nee.
Und dass diese Mafiosi diesen Affen vorher kalt gemacht haben, also einen Tag bevor der aus dem Gefängnis rausgekommen ist, haben die den erschossen. Das stand sogar in der Zeitung und das wird in diesem ganzen Film sozusagen immer und immer wieder thematisiert. Das heißt also, wo der jetzt hier auf die Mafiosi trifft, fragt dann eben halt so, warum habt ihr meinen Affen hier glatt gemacht? Und das haben die halt komplett alles aus dem Film halt rausgeschnitten und das finde ich gut so.
Das wusste ich nicht. Also es gibt keine Anspielung da mehr drauf, oder? Also nichts.
Gar keine mehr. Die haben alles rausgeschnitten, was auch nur ansatzweise darauf hindeuten könnte. Das sind ein paar Szenen, dem der Schere zum Opfer gefallen, was allerdings tatsächlich nicht wirklich schlimm ist.
Nee. Ich glaube, noch mehr Klamauk hätte der Film auch nicht vertragen.
Mhm. Genau. Nach dieser Szene müssen die sich jetzt halt nur vorbereiten, und zwar auf einen Bruch. Und zwar sollen die ein Pferd von Da Vinci, sollen die klauen und bereiten sich davor. Und da kommen wir hier zu einem Part in diesem Film, den ich vor allen Dingen auch als Junge eben halt immer sehr mochte. Ich bin kein großer Fan von Musicals als solches. Es ist halt nicht so ganz meine Baustelle. Es gibt immer schöne Ausnahmen, deswegen kann ich es nicht kategorisch ablehnen, aber. Und in diesem Fall, die singen Frank Sinatra und machen dabei diesen Bruch, und es sieht toll aus, das macht Spaß, es ist schön durchchoreografiert, die haben Spaß dabei und die singen halt einfach Frank Sinatra, während die dann eben halt dieses Pferd da klauen. Und es macht einfach nur Spaß, diese Montage.
Ja, und es gehört so, ist eine von den vielen Sachen, die bei mir auch bei diesem Film dauerhaft hängen geblieben sind. Ich finde, es ist eben kein Musical, weil die eben nicht darüber singen, was die machen, oder nicht ihre Dialoge in Sachen packen, sondern das ist echt schön, eine echt schöne Grundidee. Dadurch, dass es kommt sicherlich dadurch, dass Robert Kraft, Musiker, also der Drehbuchautor, zusammen mit Bruce Willis, dass die eben dass der Musik, ist ja auch ein interessanter Fact, den ich erst durch die DVD jetzt gelernt habe, dass sie zuerst eine Melodie hatten und aus der Melodie der Name und der Film überhaupt erst entstanden ist. Eigentlich eine schöne Origin-Story. Und da ist das so schön eingearbeitet in den Film, dass die, bevor die ja noch diesen Raub begehen, werfen die sich ja Liedtitel zu und die genaue Länge dieser Liedtitel. Ja, Lied so und so, und Bruce Willis sagt 4 Minuten 30 Sekunden, sowas. Mhm. Und die singen ja dann währenddessen einfach ein Lied, und das ist dann gefühlt so, es ist quasi dieses Ohrenvergleich, was in diesem Film fehlt, was du in vielen anderen Gangsterfilmen oder Gangsterkomödien hast, dass die Leute ihre Ohren aufeinander einstellen, ist das quasi, die singen halt ein Lied als Zeitangabe für ihn heißt. Die Idee fand ich schon immer total genial und super. Und als Musikfan und selber Musiker so und so. Geile Grundidee.
Und jetzt habe ich eine Frage. Nachdem die das Pferd haben und dann wieder abhauen müssen, die Polizisten haben nur gemerkt, okay, hier hat jemand die Videobänder manipuliert, müssen die vom Dach runterspringen. Beide springen gleichzeitig von diesem Dach runter. Und nur Bruce Willis landet auf einmal in irgendeinem Zimmer auf einem Sessel. Wo ist Danny Aiello? Wie kommt er überhaupt in dieses Zimmer rein? Ich habe das nie verstanden. Wo genau zum Teufel ist der jetzt eigentlich hingesprungen? Wie kommt er auf diesen Sessel, und wo ist Danny Aiello? Kannst du mir es erklären?
Nein, das ist auch so eine Szene, die man dann einfach so hinnimmt. Also genau die gleiche Frage, aber es geht ja stürmisch weiter. So dass man da nicht lange drüber nachgedacht. Aber ich bin davon ausgegangen, der ist durch irgendein Dach gesprungen.
Ja, also es sah ja eigentlich aus nur wie dieses Vordach vom Eingang.
Genau, und das
Aber dann müsstest du ja eigentlich dann vor dem Eingang ja eigentlich dann liegen, mehr oder weniger, aber nicht in irgendeiner Wohnung. Und vor allen Dingen, da müsste ja noch irgendwelches Zeug noch irgendwie Decke rundrieseln, passiert nicht. Da sitzt dann einfach auf diesem Ding da, ist ein bisschen dreckig, und schon kommt der Butler rein.
Genau, also ist dann eine gute Frage. Also entweder ist er irgendwie durch ein Dach gesprungen und da gelandet, oder es ist einfach ein total fieser Schnitt, wo zwischendurch vielleicht das Äffchen geplant war.
Ich glaube nicht, aber...
Also
wenn irgendjemand von euch da draußen verrückte Fantheorien hat oder aber die Wahrheit kennt, postet sie in die Kommentare und sagt uns das oder gebt uns Erklärungsversuche, und wir werden sie einfach in der nächsten Folge alle vorlesen, die ihr uns eingesendet habt. Genau. So, jetzt ganz kurz, wir lernen hier noch diesen Butler kennen, der irgendwann mal noch ein bisschen wichtig ist. Und ansonsten wollen wir jetzt noch Andy McDowell kennenlernen. Einen Tag später, nach diesem ganzen Bruch, müssen die in der Zeitung erfahren, dass zwei Einbrecher versucht hätten, das Pferd zu klauen. Aber die Polizisten konnten sie aufhalten. Die haben sich gefragt, so, wir haben das Ding doch geklaut und wir haben es doch auch abgegeben. Und dieser verrückte Butler hat sogar
Bewährungshelfer.
Den Bewährungshelfer glatt gemacht und dann auch vor allem so ein komisches Steinchen da halt rausgeholt. Also irgendwas ist doch hier schon mega faul. Und dann sagt es so, das steht in der Zeitung und dann gibt es eine Auktion und dann soll das da versteigert werden. Dann gehe ich jetzt mal zu der Auktion und dort lernt er Andy McDowell kennen. Hinreißend, die gute Frau. Ich hatte es ganz vergessen, wie hinreißend sie da auch vor allem in der Szene ist. Dante Spinotti hat sie schön gezeichnet, schön gemalt, sage ich. Also Licht sitzt schön und du merkst doch irgendwie, da könnte tatsächlich echte Chemie zwischen den beiden sein. Ja. Die sehen ja beide unverschämt gut aus, also wirklich eine Blüte ihrer Zeit, alle beide. Und kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das, da passt die Chemie auch. Und die flirten schön. Bruce Willis hat er vorhinein auch schon mehrfach betont, dass er 10 Jahre lang keinen Sex mehr hatte und da ein sehr dringendes Bedürfnis hat. Und ich glaube, in einem Film war noch kaum jemand so aus der Story heraus nachvollziehbar motiviert, sich an eine Frau anzuschmeißen wie Bruce Willis in dieser Szene.
Genau. Und dann passiert was, die Versteigerung geht los und wir lernen hier die großen Antagonisten des Films kennen. Gespielt von Richard E. Grant und die Sandra Bernhard. Die Mayflowers, die lernen wir hier kennen. Und wenn du mich fragst, und ich halte es jetzt einfach kurz, das ist für mich der absolute Schwachpunkt in diesem ganzen Film, diese beiden. Also an einigen Stellen hat mir diese Performance von diesen beiden, anders möchte ich es nicht nennen, wirklich so ein bisschen so das madig gemacht. Das war so drüber und so viel Fremdschämen-Momente. ja, ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ähnlich, aber ich fand es eben gerade nicht schlimm. Also ich finde, also bei mir ist gerade die Performance von den beiden auch nochmal extra hängen geblieben. Das hat für mich einen absoluten Comic-Charakter dadurch ausgemacht, in diesem Film dann an dem Punkt, wo die auftauchen, ganz klar zu so einem komplett aus diesem, wie soll ich sagen, im Grunde genommen ist es ja ein Abenteuerfilm und ich würde den jetzt mal ganz grob mit Indiana Jones vergleichen mal eben. So, und Indiana Jones ist ja auch ein Action-Abenteuer mit humorvollen Untertönen. Aber bei Indiana Jones bleibt alles das, was Humor ist, entsteht aus der Situation heraus und ist immer mal wieder. Und da haben wir auch so einen ähnlichen Held wie Hudson Hawk. Aber im Grunde genommen steht da die Action und das Abenteuer und das Geschichtliche steht im Vordergrund. Und das Humorvolle, das Leichte ist mehr so ein durchgehender Ton, der sich aber nie so richtig aufdrängt. Dieser Film hat halt diese ganz klamaukige Sache und mit diesen Mayflowers kreist das eben diesen Film in eine komplett andere Richtung. Das ist eben an dem Punkt sind das die, ist es eine Comic-Verfilmung für mich. Mal grob, ich akzeptiere da ab dem Punkt die Sinn überdreht und das ist jetzt eben nicht mehr wie bei Indiana Jones so ein, vielleicht könntet es mal so wirklich gespielt haben. Also Indiana Jones ist ja so an der Grenze, dass man sagen könnte, es könnte vielleicht gerade noch so real sein. Also weißt du, so ein, ist es natürlich nicht, aber weißt du, was ich meine? Der Humor geht nie in die Richtung, dass du denkst, okay, ich bin jetzt bei Superman und Batman, sondern es bleibt alles noch so hart an dem, was irgendwie vielleicht noch physikalisch möglich wäre. Und an dem Punkt mit dem Mayflowers ist bei mir Hudson Hawk ganz klar, das ist, ich bin jetzt bei, das könnte von 101 Dalmatiner, wie heißt sie? Imelda oder sowas, irgendwas. Ist so in die Richtung. Da befinde ich mich gerade. Das sind einfach irreale Bösewichte, die eben total wirr agieren und mir macht es tatsächlich Spaß. Ich finde, die haben so beide so kantige Gesichter und gucken so krass in die Kamera und posen so krass übertrieben rum, dass das irgendwie für mich dazugehört. Es ist gleichzeitig Fremdschämen.
Ja.
Ist es auch, aber irgendwie macht es für mich so einen wichtigen Teil von dem Film aus, dass ich ihn auch mag, deswegen.
Ich weiß, was du meinst. Also die sorgen halt für ein sehr großes, für so eine Waage halt, weil die sind halt so krass überzeichnet. Da fällt eben halt alles andere nebenbei nicht ganz so krass auf.
Ja, und
kann ich zumindest nachvollziehen.
Ja, und es passt, was jetzt ja auch noch kommt bei der Auktion, ist ja noch ein anderer Antagonistenpunkt, das ist ja das CIA mit seiner Geheimagententruppe aus, unser, wie heißt das in Deutschland, GSG 9, ist, glaube ich, eine Kasperle-Gruppe gegen, gegen diese CIA-Gruppe, die da auffällt.
Im Deutschen hat man sie die Vollmilch-CIA genannt.
Großartig. Also so...
Wusstest du, dass diese Vollmilch-CIA, die wird ja von James Coburn ja hier gespielt, angeführt, der hat den Namen George Kaplan. Kommt dir der Name bekannt vor?
Ich habe es gelesen. Woraus kam war der Name?
Der unsichtbare Dritte, den wir doch schon besprochen haben.
Genau. Der spielte auf unsichtbaren Dritten an. Hudson Hawk ist voller Anspielungen. Auch das hätte ich nie raus. Also einiges merkt man und vieles muss man, glaube ich, nachlesen. Die haben da viel reingesteckt. Aber
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt nochmal kommen zu den beiden. Der Journalist und auch Drehbuchautor, der Mark Kermode, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, der hat nach dem Film, als er den gesehen hat, Richard E. Grant angesprochen und hat ihm gesagt, dass er einer von den wenigen Leuten ist, der den Film mochten und vor allen Dingen auch Richard E. Grant da drin mochten. Und Richard E. Grant, der diesen Film nicht sonderlich toll findet, bis zum heutigen Tag, hat ihm direkt gesagt, it was a stinking pile of steaming hot donkey droppings and you are an idiot.
Ja. Was ich schade finde, weil wie gesagt, wie die beiden agieren, ist bei mir viel mehr hängen geblieben als zum Beispiel diese Vollmilch-Bubis-CIA-Gruppe, die erst als ich die dann vorgestern gesehen habe, dachte ich, ach ja, das war ja auch noch, aber Hudson Hawk ist für mich neben Bruce Willis, sind das die beiden, die so einfach herausstechen. Extremst herausstechen.
Genau. Und nach dieser Auktion, kleine Verfolgungsjagd, Golden Gate Bridge und dann trifft er nochmal auf die Vollmilch-CIA und sie betäuben ihn und legen ihn schlafen und dann gibt es einen Schnitt und er wacht in Rom auf und dann spielt sich ab dieser Zeit dieser Film nur noch in Italien ab.
Genau. Und dann lasst mich kurz zur Vollmilch-CIA was sagen, weil das ja die Hörer, die den Film nicht gesehen haben, jetzt nicht wissen, was das soll. Das ist eine ziemlich schräge Truppe aus auch Charakteren, die direkt aus den 80ern in den Film reingefallen sind, die jeder einen speziellen Vollmilchriegel, deswegen Vollmilch, also als Snickers oder Butterfinger und so weiter essen und entsprechend aufgrund dieser Riegel ihren Codenamen hatten und dieser Butterfinger zum Beispiel mit seiner Fukuhila blond gefärbten Frisur, so ein richtig bulliger Typ. Die stechen alle so raus, und dann Kit Kat gehört ja auch dazu, ne? Gespielt von David Caruso, man kennt ihn danach aus CIA Miami. Der ständig verkleidet auftaucht, als angepasst an die Umgebung und nicht spricht. Lauter witzige Charaktere und ich habe mich da sehr an Top Secret irgendwie, den Film Top Secret, da in das Feeling, in dieses Zucker-Abraham-Zucker-Klamauk-Feeling reinversetzt gefühlt. Das jetzt einfach ab dem Punkt, wo die Mayflowers und diese Vollmilch-CIA auftaucht in den Film, ist die Ernsthaftigkeit des Films komplett gegessen. Aber so viel dazu. Wir haben jetzt also lauter eher comichafte Bösewichte. Wir sind in Italien. Und was passiert jetzt?
Der Hudson Hawk, der lernt hier den den Mayflower mal richtig kennen und der erzählt ihm, dass er vorgesehen hat, ihn zu einem nächsten Bruch einzuladen. Und zwar soll der doch in Italien doch bitte auch ein weiteres Stück, das Buch von Da Vinci, irgend so ein Buch, was er, ich weiß gar nicht mal, welches das genau war, das Buch. Hilf mir auf die Sprünge, weißt du es gerade?
Nee.
Auf jeden Fall, er soll auf jeden Fall ein Buch von Leonardo da Vinci, soll er eben halt klauen. Und jetzt komme ich halt auch so langsam an einen Punkt, wo ich richtig merke, hier, also hier klappert es überall, an allen Stellen, an Ecken und Enden. Die laden den, also die bringen den nach Italien, damit der dort sozusagen dieses Ding klaut. Lässt aber die ganze Zeit immer die Leute beschatten, hat eigentlich diese komischen CIA-Dudes da, die das eigentlich auch machen können. Und holen den dann halt darüber und um ihn dann noch zusätzlich zu überreden, holen die noch Danny Aiello auch noch mit rüber, damit der dann Hudson Hawk überreden kann, dann dort zu bleiben und den Bruch zu machen. Und ich hab's nicht verstanden. Ich hab dann einfach gesagt, okay, Film, mach mit mir, was du willst. Hab schöne Bilder und versuch lustig zu sein, aber bei der Story steige ich jetzt langsam aus. Ich hab's dann wirklich nicht verstanden.
Da
kannst du es mir vielleicht irgendwie erklären?
Da gibt es einfach, keine Logik mehr. Da ist dann ganz klar, die haben ein Ziel mit dem Film. Es geht da, am Ende sind diese Steine von Da Vinci, die alle gefunden und zusammengesetzt werden müssen. Das ist der Grundplot, ne? Also das ist die Grundmotivation, dem alle hinterherrennen, beziehungsweise wo die Bösen hinterherrennen und Hudson Hawk halt immer irgendwie mit reingezogen werden muss, weil der hat ja, aber das ist ja das, was zum Beispiel bei einem Indiana Jones anders ist. Hudson Hawk hat selber kein Interesse an diesen Steinen. Der muss ja, dieser Film, und weil das so ist, weil der, das, die das nicht auf die Reihe gekriegt haben mit dem Drehbuch, muss da ständig wieder was passieren, um den dazu zu holen. Und das schaffen die halt einfach nicht gut. Die bauen da halt einfach ganz komische Brücken, die nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das ist, was du schon sagtest, wenn im Vorgespräch, glaube ich, sagtest, ein Grund, warum der Film irgendwie nicht gut ist, objektiv, nach formalen Kriterien, ist das Drehbuch. Und zwar spätestens an der Stelle dann. Ich finde, vom Anfang an funktioniert es an sich noch. Aber ne, wird dann immer löchriger und jetzt hier sind wir an einem Punkt, wo man es dann einfach hinnimmt. Wenn man bis dahin dran geblieben ist bei dem Film, guckt man zu Ende, weil dann hat man sich abgefunden mit dem, wie der Film funktioniert.
Genau, und dann passieren auch so eine verrückten Sachen. Du denkst, okay, wir haben Andy McDowell ja am Anfang ja in diesen bei dieser Auktion gesehen und denkst so, okay, sie ist als Vertreterin von Vatikan da und jetzt siehst du, sie ist eine Nonne, die aber auch gleichzeitig eine Agentin ist. Wenn dann noch mehr so eine Sachen dann halt noch mal dazukommen und dann diese verrückten Auftritte von der Vollmilch-CIA, wo dann dieser Kit Kat dann auch immer die Klamotten von den Leuten, die er beschatten soll, anhat. Und dann einfach nur die Frage stellst, was, okay, und wie ich schon bereits gesagt habe, Film, mach einfach. Ich bin jetzt aber bei der Story halt noch raus und ich glaube, es ist auch nicht so schlimm. Ja, also wenn wirklich jemand diesen Film so in Gänze rational erfasst hat und das auch verstanden hat, wie es auch gemeint ist, auch hier Hinweis, haut's in die Kommentare und erklärt uns das nochmal. Aber auch wenn ich den Film bestimmt 20, 30 Mal gesehen habe und jetzt nochmal, es macht's nicht besser.
Ich glaube jetzt, je mehr wir drüber reden und ich drüber nachdenke, ist das haben sie sich bei dem ganzen Film gedacht, die wollen einen Film à la Hotshots, à la Top Secret, à la Braut des Prinzen, einen Film in die Richtung machen, aber mit dem Topic halt Meisterdieb und
Und ich glaube nämlich nicht, dass das so ist, denn das widerspricht sich ja vor allem auch mit den Aussagen, die Bruce Willis ja getätigt hat, weil der hatte ja eigentlich eher so eine Screwball Heist-Version da irgendwie in seinem Kopf. Und der hatte der ganz andere Namen mit ins Spiel gebracht. Ich glaube, die Katze auf dem heißen Blechdach.
Der Katze auf dem heißen Blechdach ist ein Drama.
Ich verwechsel das gerade, das war irgendwas anderes. Wie hieß es denn noch? Ich hätte es jetzt gerade gelesen. Achtung. Ich habe es hier irgendwo gelesen.
Hitchcock über den Dächern von Nisa vielleicht oder sowas?
Genau, sowas in der Art. Also nochmal.
Also mehr so Suspense mit einem Einschlag Humor. Dann haben sie es gründlich in der Ausführung gründlich daneben gelegen.
Ja, genau. Und dann zwischendrin hatten die einfach nur die Idee, das könnte vielleicht langweilig sein, lass uns noch ein paar Gags noch mit reinbauen. Und so fühlt sich das auch an. Und ich habe bis zu einem bestimmten Punkt an diesem Film, habe ich mir so gedacht, der Regisseur ist eigentlich ziemlich clever. Es gibt so ein paar Szenen, die genauso dieses Screwball, dieses Heist-Movie, diesen Mix, so auch so ganz gut zusammenfassen. Ich glaube auch gerade so am Anfang ist da ganz viel noch mit drin. Und diese ganzen gaggigen Szenen, die sind wie losgelöst vom Rest des Films. Und da sehe ich auch als wenn der Regisseur am Ende sagen könnte, diese ganzen Szenen könnten wir jetzt einfach rausschneiden, sodass ich, wenn ich jetzt einen Director's Cut bekäme, meine Version des Films tatsächlich dann halt geben kann. So habe ich das im Gefühl.
Okay.
So kommt mir das auch vor, weil einige Szenen wirken halt auch wie rangeklatscht. Im Deutschen wiederum fällt das wirklich nicht auf, weil auch die ganze Zeit drüber gequatscht wird. Und selbst wenn die nicht mehr zu sehen sind, dann hörst du die Stimme eben halt außen oft, die dann immer noch mehr Unsinn noch dazu erzählt. Also im Deutschen ist er sozusagen an dieser geckigen, trashigen oder ja sehr übertrieben Hotshots-mäßigen, Mel Brooks-mäßigen Variante noch eher dran, als es eigentlich im Englischen ist. Weil im Englischen hat er sich tonal und auch von seinem Pacing her komplett verhoben. Und im Deutschen hat man das einfach wirklich mit der Synchro versucht, eben halt gerade zu ziehen.
Ja.
Und da funktioniert das schon ein bisschen besser, auch wenn ich jetzt sagen muss, ich finde es jetzt schon ein bisschen übertrieben, also jetzt, wo ich diesen direkten Vergleich halt auch habe. Also das ist ja teilweise ja absurd, was da alles kommt.
Genau, ich vermute mal, ich meine, wir haben, als wir den Film geschaut haben, waren wir beide im besten, wir entdecken das Filmgenre für uns Alter und wo wir so und so, wo man einfach alles mitnimmt und alles in sich aufsaugt und stand dem sehr gutmütig gegenüber. Als ich den dann vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen habe, wahrscheinlich in deutscher Synchro, höchstwahrscheinlich, da war es mir dann wahrscheinlich, schneide mal das wahrscheinlich dann raus hinterher, sieht wahrscheinlich, da war es mir zu klamaukig durch die deutsche Synchro, vermute ich jetzt mal, denn als jetzt mit im englischen Original vorgestern, hat er wieder wesentlich mehr Spaß gemacht und wirkte nicht so trashig, wie ich den vom letzten Mal schauen in Erinnerung hatte.
Mhm. Genau. Bevor wir jetzt so ein bisschen so Richtung Ende des Films kommen, weil wenn man so will, eigentlich passiert nicht wirklich großartig viel, außer dass es dann noch den einen oder anderen Spin da noch gibt, dass eben halt Hudson Hawk erfahren muss, dass Andy McDowell eben halt eine Nonne ist und dass die CIA mit drinnen verstrickt ist, obwohl es irgendwie doch nicht verstrickt ist. Und möchte ich hier an dieser Stelle mal Michael Kamen hervorheben. Mhm. Denn Michael Kamen ist einer von diesen Komponisten, die ich gerade auch, als ich sehr jung war, besonders präsent hatte. Das war sozusagen ein wichtiger Name halt für mich, weil alle Filme, die so Ende 80er, Anfang 90er so rauskamen, hatten größtenteils seinen Score. Und die kamen auch meistens alle aus dem Hause Joel Silver. Also
ja,
Stirb langsam. Dann hatte Lethal Weapon hat er gemacht. Ich hatte früher auch gerne Robin Hood gesehen hier von Kevin Costner, mit Kevin Costner.
Ich glaube auch von, oder?
Nee, der ist nicht von Kevin Costner, weiß ich. Genau. Hatte auch, glaube ich, den Highlander hatte gemacht und da waren so viele Sachen, auch Schwarzenegger, Last Action Hero und da waren wirklich so viele Sachen dabei, der war halt immer präsent bei mir und es ist schade, dass er so früh schon verstorben ist. An einem Herzinfarkt ist er 2003 verstorben. Und dem wollte ich hier nochmal einen Shoutout geben. Toller Komponist. Das waren immer sehr wuchtige und trotzdem sehr ausgeglichene Scores. Also sie haben mir gefallen und die waren sehr markig. Und die beschreiben für mich eigentlich so dieses 80er, Anfang 90er Action-Kino. Eigentlich ganz gut für mich, also die Musik. Das ist so, da braucht es den Score von Michael Kamen, aber nicht von meinetwegen, wie heißt der Deutsche? Hans Zimmer zum Beispiel, das ist eine ganz andere Welt. Und dann vielleicht an der Stelle noch Dante Spinotti. den Kameramann. Der sollte eigentlich gar nicht den Film drehen, sondern der Stammkameramann von Paul Verhoeven, der Joost Vacano, der Niederländer, der sollte den Film drehen, konnte aber kurzfristig nicht und dann hat man eben halt Dante Spinotti genommen. Und meine Herren, ist dieser Film toll fotografiert. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt bei Andy McDowell. Hm. Es gibt zum Ende des Films, wo die dann auf dieser Burg sind und die auf die Burg kommen wollen, da sind doch diese zwei Wachen, die da aufpassen sollen und die klettern doch an der Fassade doch da hoch. Hm. Und ziehen die dann halt runter. Ist dir aufgefallen, dass da im Hintergrund so ein kleiner Berg ist und dass da gerade an diesem Berg die Sonne untergeht? Mm-mm. Und solche Shots, also ganz ehrlich, wenn ich so einen Film produziere, dann brauche ich für diese Szene brauche ich keinen Sonnenuntergang. Ich brauche das nicht. Die Szene braucht es nicht. Die kann gleich im Nacht spielen. Das muss nicht sein. Aber nein, das musste unbedingt, das musste festgehalten werden. A, um natürlich diesen Wechsel, dass wir dann die späteren Szenen eben halt abends sind, mit drin zu haben. Aber das, dieses Licht und diese Einstellung ist so schön, obwohl die Szene wirklich einfach nur eine Anschlussszene ist, ja, um zu sehen, dass die halt weiterkommen, dann siehst du eigentlich, wie viel Detailarbeit in der Kameraarbeit drin steckt. Das muss ich hier unbedingt nochmal hervorheben. Also das ist nur ein Detail davon. Aber wie die Kamera in den Räumen arbeitet, wie die sich bewegt, kein Wunder, dass er dann halt auch später Stammkameramann von Michael Mann geworden ist und viele andere große Produktionen mitgemacht hat. Ein hervorragender Kameramann und hat ein sehr gutes Auge, ein sehr schönes Gespür. Dieser warme Ton, den du auch schon in den Staaten hast, den auch in Italien, gut durchgezogen, tolle Objektivwahl. Das sieht auch wirklich alles super ästhetisch aus. Und das, also die Kameraarbeit wertet genauso wie die Musik diesen Film deutlich auf.
Ja.
Also hätte das irgendjemand anderes gemacht, der Film hätte niemals, wäre niemals so gut gewesen. Ich hätte ihn auch qualitativ schlechter wahrgenommen. Also die Kamera ist wirklich mein Punkt, warum ich sage, das ist schon allein ein Grund, den Film zu sehen.
Da pflichte ich dir bei. Jede Menge Kudos an die beiden.
Genau. Wir sind am Ende des Films. Wir sind beim großen Grand Finale, das ja dann auch noch mehrfach aufgesplittet ist. Wir haben einmal einen Fight zwischen James Coburn und Bruce Willis. Danny Aiello muss sterben und möglicherweise, vermeintlich, muss sterben. Und selbstverständlich müssen die Mayflowers natürlich noch gestoppt werden, damit sie eben halt kein Gold machen können und den Markt überfluten können und somit die Weltherrschaft erlangen können, sondern das wird hier alles doch sehr effekthascherisch alles aufgelöst.
So sieht's aus.
Wie fandest du denn das Ende eigentlich?
Welches jetzt von den vielen?
Also insgesamt, sagen wir wirklich so die letzten 25 Minuten.
Okay, ein sehr großes Ende. Ich würde sagen, da bin ich bei dem Film einfach nur dabei. Für mich ist der Film da gelaufen. Die geilen Sachen sind alle passiert. Und es wird jetzt alles zusammengeführt. Man bleibt dran, guckt sich einfach das Ende an. Aber speziell bei dem Ende, obwohl ich den Film gerade erst gesehen hätte, habe ich jetzt nur noch so einzelne Szenen, wie die dann Danny Aiello, glaube ich, auch noch auf dem Esel ankommt, weil er doch nicht gestorben ist. Und diese schöne Einstellung, diese schöne kitschige, wo die da im italienischen vor dem italienischen Restaurant sitzen, mit der Burg im Hintergrund, wo es brennt. Der Fight mit James Coburn, das sind einfach so kleine Flackerlichter und es eigentlich bleibt da nichts mehr hängen, weil alle geilen Sachen sind eingeführt, auch die ganzen klamaukigen, fetzigen Sachen, wie das Kreuz mit dem über das Andy McDowell quasi mit ihrem Vatikanchef spricht und so, so eine Gags, die einfach hängen bleiben, oder das ist, die sind dann passé. Und wenn dann noch witzige Sachen, also noch wichtige Sachen waren, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Für mich ist das im Kopf ein einziges, ja, wir haken jetzt die Punkte ab, um die Story zu Ende zu führen. Ja, habe ich was verpasst ansonsten? Habe ich schon wieder was vergessen?
Nö, also jetzt nicht besonders Erwähnenswertes. Also ich, was ich dazu sagen wollte, ich fand, der Schluss ist eigentlich, wenn man so will, wenn das ja eigentlich der Höhepunkt des Films sein soll, dann finde ich, dass da verpufft ganz viel, weil so viele Sachen drin sind. Es ist ein Effektfeuerwerk, es kommt mir wirklich vor wie so eine, wie in so einem Erlebnispark. alles ist überspitzt, jetzt der Butler muss sterben, die müssen sterben, alle sind irgendwie tot am Ende und dann sitzen halt, nachdem wirklich so viele Menschen gestorben sind, sitzen dann Andy McDowell und Bruce Willis da, trinken eben halt übrigens den ersten Cappuccino im Film. Er trinkt seinen allerersten Cappuccino da. Sonst alle anderen Cappuccinos, die er trinken wollte, die haben nie funktioniert oder hat nicht geklappt, aber hier konnte er. Und alle Leute sind tot, der trinkt da den Kaffee in aller Ruhe und du siehst im Hintergrund noch die Burg brennen, denkst du, meine Herren, die haben hier gerade so viele Leute glatt gemacht und jetzt könnt ihr in Ruhe dann noch einen schönen Kaffee trinken. Und ihr Freund ist eigentlich ja auch noch tot. Ja, und da kommt er dann eben halt auch noch und erzählt was von einer Sprinkleranlage und von Airbags und wie viele Meter wird das gewesen sein, wie der da runtergestürzt ist? 120 Meter oder irgend sowas, 100?
Ja, viel, und, viel.
Ja, das sind gute Airbags. Also die Technik der 90er muss wirklich sehr fortschrittlich gewesen sein. Also wir wissen genau, der Film nimmt sich da zu keiner Sekunde ernst und hebt da auch keinen Anspruch, realistisch zu sein oder sonst irgendwas. Das will der halt auch einfach gar nicht. Aber der Schluss insgesamt tatsächlich, um das jetzt abzuschließen, hat mir jetzt nicht so sehr gefallen. Das plätschert immer ein bisschen an mir vorbei. Ja. Eben halt, weil so viel passiert und ich dann auch manchmal die Orientierung verliere. Der Film an sich ist ja wirklich gut fotografiert, aber zum Schluss habe ich das Gefühl gehabt, eben halt, weil so viel passiert, dass man da schnell die Orientierung verliert. Wo genau befinde ich mich jetzt eigentlich genau in dieser Festung? Wo gehen die jetzt eigentlich hin? Warum gehen die da hin? Diese Motivation, die fehlen dann teilweise. Und ich glaube auch, Richard E. Grant spricht da ja auch von chaotischen Drehbedingungen und beim Budget von 65 Millionen. Und das ist wirklich eine ganze Menge, auch für die damalige Zeit gewesen, für so einen Film mit Auslanddrehs, kann ich mir schon vorstellen, dass die sich da an einigen Stellen da halt auch ordentlich verhoben haben.
Da haben zu viele Leute zu viel gewollt und sich gestritten dann beim Dreh. Das ist wahrscheinlich das, was passiert ist nach allen Daten, die wir jetzt haben. Aber wenn ich den Film schaue, da erkenne ich kaum noch Screwball-Komödie oder ich erkenne die Absicht, dass es das sein sollte, erkenne ich da nicht. Da sind Momente drin, aber was nach diesem Film für mich übrig bleibt, ist eine comichafte Verfilmung oder eben wie gesagt ein Film à la Hotshots, à la Top Secret, der eigentlich, das ist für mich das Vordergründige mit viel Action und viel quatschiger Humor und lauter Gags und total überdreht und too much von allem. Und jede Menge Spaß beim Schauen. Der Film gefällt mir doch. Ich kann ihn trotzdem einfach nur empfehlen.
Genau, der Film hatte ja tatsächlich 65 gekostet und dann doch am Ende noch relativ gut eingespielt. Ja, 87 Millionen oder irgend sowas waren das. Allerdings 17 davon waren ja nur in den USA und Kanada und der Rest weltweit. Also
wahrscheinlich
im Ausland hat er sehr gut funktioniert. Und dann kommt ja noch der Punkt, die Videokassetten, die es damals gab, die haben auch noch mal ordentlich eingeschlagen. Und der Film ist auch mit im Laufe der Jahre wirklich wie zu so einem kleinen Kultfilm geworden. Eben halt, weil er so verrückt ist, weil er so abgefahren ist. Ja. Und es gibt nichts Vergleichbares. Mir fällt kein vergleichbarer Film ein, der irgendwie ist wie der. Gibt's nicht. Das ist bei der Film auch so von seinem Pacing. Also irgendwie insgesamt funktioniert es schon irgendwie, aber die ganzen Szenen untereinander, diese Stimmung, das eigentlich passt das vorne und hinten nicht und trotzdem passt es irgendwie. Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Genauso geht es mir beim Schauen ja auch irgendwie. Dieser Film, man hat das Gefühl, einen schlechten Film zu schauen, der wahnsinnig viel Spaß macht und eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Man fragt sich, also klar, der Klamauk ist da das Erste, wo ich dran denke, okay, vielleicht zündet das jetzt einfach gerade nicht und ist so ein bisschen so, aber eigentlich schaust du diesen Film, es ist keine Sekunde langweilig. Am Schluss, klar, ist so typisch actionfilmmäßig, aber so, man hat ein geiles Story aufgebaut und jetzt muss am Ende nochmal alles explodieren. Das passiert ja öfter mal, auch bei sehr guten Actionfilmen, dass da am Schluss man sich ein bisschen verliert in einer Krawallorgie. Aber ansonsten schaut man diesen Film, man wird von einem ins nächste geworfen und es macht aber Spaß, sich da mitnehmen zu lassen. Es fühlt sich halt nicht nach einer einheitlichen Stimmung an, aber irgendwie rutscht man trotzdem das Ganze mit rein und denkt sich, okay, klar, jetzt ist er halt der Meisterdieb oder jetzt sind wir halt bei diesem bei dieser chaoten CIA-Truppe, die eher klamaukig ist und comichaft. Schlechter Film. Er hat Goldene Himbeere bekommen für den schlechtesten, oder war nominiert, weiß es gar nicht mehr, für den schlechtesten Hauptdarsteller, schlechtesten Nebendarsteller, schlechtester Film, glaube ich. Schlechteste Regie ist das gleiche wie schlechtester Film, ne?
Nee, also, Film ist Produzenten, Regie ist Regie. Mhm.
Jede Menge Goldene Himbeeren, ja. Abgesahnt. Also wurde total verrissen. Es gibt also viele Leute, die das so sehen. Andererseits hattest du ja vorhin den Fact gebracht, dass der in den Staaten als Stirb langsam
zwei wurde der
Nachfolger, ne, so in dem Sinne von, und natürlich, wenn ich als Stirb langsam Fan ins Kino gehe und da knallharte Action mit ein bisschen Galgenhumor erwarte und dann auf einmal dieses Scrooper, von Scrooper bis hin zu Klamauk reichende Musical-artigen Abenteuerfilm, dann schau, also wo das bin ich natürlich erstmal irritiert. Und vielleicht auch gehöre ich dann zum falschen Publikum. Da kann ich verstehen, dass er da nicht so viel eingespielt hat. Ja, aber ein offensichtlich objektiv irgendwie nicht guter Film, obwohl eigentlich alles, die Voraussetzungen waren super.
Hm.
Vielleicht ist das Beispiel für, wenn alles stimmt und das Drehbuch scheiße ist.
Mhm.
Und dann vor Ort dann noch sich gestritten wird und haufenweise nachgebessert wird, das, was das ausrichten kann an einem Film.
Ja, eine ganze Menge. Zum Glück hat das Team ja trotzdem irgendwie funktioniert und es sind viele Profis mit dabei, die diesen Film mehr oder weniger zusammenhalten. Da hat Joel Silver natürlich ein gutes Team zusammengestellt und der ist natürlich auf absolut Nummer sicher gegangen. Also gerade wie bereits schon erwähnt, wer da mit dran saß, Schnitt, ja. Kamera, Musik, auch Regie eigentlich. Aber bei so vielen Sachen kann halt auch der beste Regisseur halt auch nichts mehr machen, ganz besonders wenn du jung bist, noch nicht so ein Standing hast. Auch ihn hätte das ja fast beinahe hier die Karriere gekostet. Er hat sich dann im Verlauf der Zeit dann mit Komödien dann auch über Wasser gehalten. Der gehört dann halt hier 40 Tage, 40 Nächte gehörte da zum Beispiel noch mit dazu.
Mhm.
Oder Lügen haben lange Beine. Also gerade so die End-90er Komödien, bis er dann irgendwann dann zu den Serien wandert ist und da dann schon wieder ein bisschen mehr Auftrieb hatte. Da hat er hier Drew Blood mitgemacht, Californication und sowas und genau. Ich fand den Film super unterhaltsam. Ich kann den Film aber nicht uneingeschränkt jedem empfehlen. Und wenn ich einen Film empfehle, könnte ich mich noch nicht mehr entscheiden, gucken in Deutsch oder gucken in Englisch, weil beides hat so sein Für und sein Wider. Mhm. Also wir haben tatsächlich wirklich das unverschämte Glück mit dieser deutschen Synchro, die halt wirklich nochmal was Eigenes ist. Schaut den Film original, dass ihr wisst, wie der Ton ist und schaut danach in Deutsch. Die Blu-ray, die wir haben, die kostet keine 5 Euro. Neue. Und da ist auch ganz viel Bonusmaterial drauf. Behind the Scenes sind drauf, Interviews sind drauf, auch wie gesagt schon das mit der Sandra Bernhard ist mit drauf, der Bruce Willis spricht mit Robert Kraft nochmal die ganze Geschichte durch. Deleted Scenes, ist eigentlich ganz viel dabei. Das Bild ist völlig in Ordnung, Ton ist auch in Ordnung. Also kann man sich nicht beschweren, kann man nicht viel falsch machen für 5 Euro. Und soll auch keine Werbung sein, aber wer Bock drauf hat, kann sich den hier auch gleich bestellen als Blu-ray.
Wer Bock auf Film hat, auf Film allgemein und gern Filme schaut, der sollte den gesehen haben, finde ich. Einfach, weil der so einzigartig anders ist.
Hm. Als mein Kollege gerade eben, also der Stefan, mit dem ich ja auch schon zwei Filme hier besprochen habe, gerade reinkam, fragt, Mensch, was bespreche ich denn heute, Sarah? Hudson Hawk? Und der so, kenne ich noch gar nicht. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. von meiner Seite, ich habe tatsächlich wirklich echt nicht mehr viel zu sagen. Ich bin trotzdem fein damit, also hier gar keinen Verriss. Film ist sicherlich Geschmackssache, ich kann es verstehen, wenn irgendjemand den Film nicht so toll findet, aber ich war hier 96 Minuten super unterhalten.
Gut, dann haben wir das doch abschließend besprochen und alle wissen jetzt, was damit anzufangen.
Fred, es war schön.
Jo.
Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal.
Mhm.
Und bis dahin, liebe Zuhörer, abonniert uns überall, wo es geht. Gebt uns eine iTunes-Bewertung. Wir hängen da immer noch ordentlich hinterher. Und schreibt uns nette, liebe Kommentare. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.
Ciao, ciao.
So. Moin Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen zu die Nostromo-Verschwörung.
Bitte? Bist du jetzt bei Werner gelandet oder was?
Nee, Krachmugger TV. Nee, ich wollte bloß einen lustigen Spaß machen.
Hast du?
Nicht lustig.
Aber
gut.
Gut.